Don't Nuke the Climate, der Podcast, weil es nicht egal ist, wie wir dem Klimawandel entgegentreten. Die Zukunft ist erneuerbar, nicht radioaktiv. Ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast jetzt im Juli. So, Don't Nuke the Climate, das ist unser übergeordnetes Motto, wie ihr schon wisst. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und mit mir im virtuellen Studio heute
ist noch Günther Herrmeier aus dem Wendland. Hallo.
Hallo an euch alle. Eigentlich, oder es wird ja auch darauf hinauslaufen, eigentlich hatten wir angekündigt, den zweiten Teil der Nuclear Energy Konferenz zu besprechen, die heuer in Prag stattgefunden hat, zu dem Mega-Jahrhundert-Riesendeal, nämlich dem Bau von bis zu vier neuen Reaktoren in der Tschechischen Republik. Im ersten Teil hat uns Yves Marignac von der französischen Organisation Negawatt eindeutig aufgeschlüsselt, dass einer der Bieter, nämlich EDF, Électricité de France, eher nicht so in der Lage sein wird, die gewünschten Reaktoren in der gewünschten Zeit und doch zu einem gewünschten Preis liefern zu können. Eigentlich war diese Nuclear Energy Conference ein bisschen prophetisch von den Vortragenden her, die am Podium waren. Eben Yves Marignac, dann Tim Judson und Tom Clements sowie Taeon Jung Lee aus Korea, also dem zweiten Bieter, der noch im Rennen ist, nämlich KHNP, the Korean Hydro Nuclear Power. Tim und Tom haben eingehend darüber berichtet, was Westinghouse, die amerikanische Firma, die auch früher mal Reaktoren gebaut hat, aber jetzt eben nicht, sondern nur mal Lizenzierungen hergibt. Da werden wir von Tim Judson ein paar O-Töne mit reinnehmen in diesen Podcast. Aber jetzt zu Beginn möchte ich einen wunderbaren Artikel, eine wunderbare Zusammenfassung mal beginnen einzusprechen und Günther wird sich dann an verschiedenen Stellen einklinken. Edda Edward Seguins von Kalla, einer der Hauptorganisatoren dieser Nuclear Energy Konferenz, hat eben diese Zusammenfassung in einer Online-Plattform DENIC Referendum unterbringen können. Gabi Reitinger-Rober von der OEZB, von der Bürgerinitiative Umweltschutz aus Budweis, hat es übersetzt und ich finde, es ist so ein gelungener Artikel, dass wir den einfach so jetzt mal voran oder als Gerüst in diesen Podcast hineinstellen wollen.
Habe ich noch ein Wort dazwischen oder davor, bevor du loslegst? Es hat ja im Zusammenhang mit der Entscheidung der tschechischen Regierung, die ja noch offen war, für wen denn jetzt sich ausgesprochen wird im Zusammenhang mit dem Reaktor Neubauen, wohl die Entscheidung gegeben, dass halt eben die Koreaner jetzt diejenigen sind, für die sich entschieden wurde. Also die von dir eben erwähnten Korea Hydro and Nuclear Power.
Mhm. Genau, das ist ganz wichtig, dass du das jetzt sagst. Ich habe zwar von prophetisch gesprochen, aber nicht verraten, dass quasi uns die Zeit überholt hat. Am 17. Juli hat die Regierung, das tschechische Kabinett, entschlossen, wer denn bis zu vier Reaktoren bauen soll. Wobei diesmal gab es nur die Entscheidung für zwei Reaktoren, und nämlich in Dukovany. Und genau darauf nimmt der Artikel von Edward Seguins von Kalla Bezug und lautet somit im Titel Koreaner nach Dukovany. Die Regierung hat mehr geheim gehalten als gesagt. Die Zukunft der tschechischen Kernkraftindustrie wird für viele Jahrzehnte mit Südkorea verbunden sein. Die Regierung hat die Empfehlung von JES bestätigt, dass von den beiden verbleibenden Bietern für den Bau neuer Reaktoren in der Tschechischen Republik das südkoreanische Staatsunternehmen KHNP, Korean Hydro and Nuclear Power, eine Tochtergesellschaft des Energiekonzerns KEPCO, zwei neue Reaktoren in Dukovany bauen soll. Und jetzt kommt was, da haben sich Günther und ich auch schon gewundert, dass hier nicht EDF zum Zug kommt, weil diese Verbindungen ja schon sehr ausgereift waren. Eher dazu, obwohl Frankreich der engste Verbündete ist, den die Tschechische Republik in Europa hat, um die öffentliche Unterstützung in die Finanzierung der Kernenergie umzuleiten, hat die französische Firma EDF im Auswahlverfahren nicht gewonnen. Künftige Regierungen sollten dann die Möglichkeit haben, den Auftrag um zwei neue Reaktoren in Temelin auf der Grundlage einer Option und somit ohne neue Ausschreibung zu erweitern. Aber die Bedingungen sind noch nicht ausgehandelt worden und wer weiß, ob sie jemals ausgehandelt werden. Koreanische Fragezeichen. Während die neuen französischen Reaktoren in Olkiluoto, Finnland, Flamanville, Frankreich und Hinkley Point, Vereinigtes Königreich, zu bekannten Symbolen für den Niedergang der Nuklearindustrie mit enormen Verzögerungen und mehrfach überhöhten Preisen geworden sind, ist über die koreanischen Projekte nicht viel bekannt. Dies ist nicht nur auf die räumliche Entfernung zwischen Europa und Korea und die erhebliche Sprachbarriere zurückzuführen, sondern auch auf den im Vergleich zu westlichen Praktiken unterschiedlichen Grad an Informationsoffenheit. Einige Risiken sind jedoch bereits erkennbar. Auf das erste wies der Vertreter von Westinghouse hin, dem dritten der ursprünglichen Bieter, der im Januar aus der Ausschreibung durch die Regierung ausgeschlossen wurde, weil er die Bedingungen von JES nicht erfüllte. Das US-Unternehmen beabsichtigt, sich auf dem Rechtsweg zu wehren, da KHNP nicht über die erforderlichen Lizenzen für die Ausfuhr der geplanten Reaktoren verwendeten Technologie verfügt. Das kanadisch-amerikanische Unternehmen Westinghouse ist Eigentümer des Reaktorsystems 80 plus vom Ende des letzten Jahrtausends, der jedoch nie gebaut wurde. Der koreanische APR 1400 und, wie man sieht, der neue APR 1000, der der Tschechischen Republik angeboten wurde, basieren auf seinem Design. Wir wissen nicht, ob das Unternehmen eine neue Klage einreichen wird, aber Tatsache ist, dass in den USA bereits ein Schiedsverfahren zwischen KEPCO und Westinghouse läuft, um die unerlaubte Übertragung des geistigen Eigentums von Westinghouse außerhalb Koreas zu verhindern. Und das Ergebnis dürfte bis Ende des Jahres 2025 bekannt sein. Magst du da irgendwas einbauen?
Ja, weiterhin ist vor allen Dingen auch zu erwähnen, dass ja die Reaktoren, die die Koreaner selbst im eigenen Land gebaut waren, mit Westinghouse-Lizenz gebaut wurden auch und dass es halt eben die sogenannten APR 1400 Reaktoren waren. Und diese Reaktoren, die ja jetzt in der Tschechischen Republik gebaut werden sollen, sollen Reaktoren eines etwas kleineren Formates sein, APR 1000, die noch absolut kein fertiges Design haben, noch nie gebaut wurden und dementsprechend auch Schwierigkeiten mit europäischen Sicherheitsanforderungen haben. Und die Verkleinerung ist im Wesentlichen dem geschuldet, dass die Wasserversorgung, die Kühlwasserversorgung im Fluss Jihlava, wenn ich das richtig ausspreche, nicht ausreichend ist und deshalb halt eben dieses Konzept verkleinert wurde.
Genau, das ist ja ein sehr wesentlicher Faktor, den auch die Nuklearindustrie in Tschechien nicht mehr verleugnen kann, dass es im Zuge der Erderhitzung immer schwieriger wird, das Kühlwasser, das nötige für Atomreaktoren bereitstellen zu können. An dieser Stelle ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, Die Koreaner haben 25 Reaktoren in ihrem Land aufgestellt und die sind aber alle am Meer gelegen. Das heißt, es wird mit Meereswasser gekühlt, das ja immer noch in einer eher höheren Menge zur Verfügung steht als am Land in Temelin in Dukovany, wo man auf Flusswasser angewiesen ist. Und da ist diese Sache ja schon wesentlich problematischer, was wir immer wieder auch in Frankreich sehen, wo durch das nicht zur Verfügung stehende Wasser, das zu wenige oder das zu warme Wasser, Reaktoren reihenweise heruntergefahren werden müssen. Und die Koreaner, das muss man jetzt auch dazu sagen, sind jetzt gezwungen, bei diesem Reaktor auch Kühltürme zu bauen. Das haben die noch nicht gemacht. Auch das wird absolutes Neuland. Und da geht es gleich weiter beim Artikel von Edward Segrens. Mit der Entscheidung für KHNP werden wir zu einem Testland für den Bau des neuen APR 1000 werden. Diese Reaktoren stehen noch nirgendwo auf der Welt, wie Günther das auch schon erwähnt hat, und niemand hat sie bisher bestellt. Ihr Angebot für Dukovany ist vor allem durch die Verfügbarkeit von Wasser für die Kühlung gegeben, wenn CES die alten Dukovany-Reaktoren über das Jahr 2040 hinaus betreiben will, wird angekündigt und zweistellige Milliardenbeträge in die Erneuerung der Anlagen investieren, dann passt nur ein neuer Reaktor von bis zu maximal 1200 Megawatt daneben. Der koreanische APR 1000 soll maximal 1050 Megawatt haben. Und es sind aber zwei bestellt worden. Also das ist schon eine enorme Widersprüchlichkeit. Und nicht nur die Kühlung, sondern auch die Netzübertragungskapazitäten sind nicht darauf ausgelegt, zusätzliche Reaktoren, zusätzliche Leistungen zu distributieren, sondern lediglich den Bestand zu ersetzen. Und jetzt spricht man aber in Tschechien ganz eindeutig davon, auch über das Jahr 2040 hinaus weitere Laufzeitverlängerungen in Betracht zu ziehen. Das passt alles nicht zusammen. Als problematisch könnte sich auch erweisen, so Edward Segrens weiter, dass die Koreaner keine Erfahrung mit dem Bau in Europa haben. Die einzige Auslandserfahrung von KHNP war der Bau der APR 1400 Reaktoren in Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber auch hier wurden die Blöcke mit dreijähriger Verspätung in Betrieb genommen. Sie verfügen weder über eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen für schwere Unfälle, noch über den in Europa vorgeschriebenen doppelten Sicherheitsbehälter, der den Schutz vor Flugzeugabstürzen gewährleistet.
Und da hat ja der Kollege aus Korea auch darüber berichtet, dass im Zusammenhang mit den Bauwerken in Baraka schwerwiegende Mängel bei der Ausführung des Betons zum Beispiel stattgefunden hätten. Und in dem Zusammenhang halt auch weiterhin wurde von ihm voraus darauf verwiesen, dass halt eben die Sicherheit in Korea, was die Nukleartechnologie angeht, sehr stark variiert, um es mal so auszudrücken, gegenüber der europäischen. Es hätte zum Beispiel niemals eine Überprüfung der Nukleartechnologie von Dritten, Unabhängigen gegeben. Und diese Dinge, die sind einfach im Zusammenhang mit den Bauten halt jetzt in der Tschechischen Republik geplant, Dinge, die auf uns zukommen werden und die es halt für die Koreaner und den Bau in der Tschechischen Republik absolut schwieriger und damit natürlich auch teurer machen würden, als die vielleicht geplanten 200 Milliarden tschechischen Kronen, die ja absolut noch keinen, die man ja absolut nicht als Festpreis stehen lassen kann. Die sind ja noch ausverhandelt und auch im Zusammenhang mit Finanzierungskosten absolut unsicher.
Ja, darauf geht auch Edward Segrens im späteren noch darauf ein, aber hier noch seine Ausführungen und die Analyse, die er gestellt hat im Rahmen einer Untersuchung eines Korruptionsskandals in der koreanischen Atomindustrie wurde berichtet, dass nur 10 bis 20% der ursprünglichen Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit in der endgültigen Konstruktion dieses APR-1400-Reaktors erhalten blieben. Die Kosten wurden also zum Nachteil der Sicherheit gesenkt. Und es waren gerade die niedrigen Kosten, die KEPCO den Zuschlag für den Vertrag in den Vereinigten Arabischen Emiraten einbrachten. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, so etwas weiter, dass die im Jahr 2012 eine weit verbreitete Fälschung von Sicherheitszertifikaten für eine Reihe koreanischer Kernreaktorkomponenten aufgedeckt wurden, die den Einsatz von minderwertigen Teilen ermöglichte. Das Fälschungssystem funktionierte über ein System von laufend bestochenem Personal. Die koreanische Aufsichtsbehörde, Atomaufsichtsbehörde, kam zu dem Schluss, dass insgesamt Tausende von Prüfberichten gefälscht wurden, die sowohl Ersatzteile für die im Betrieb befindlichen Reaktoren als auch Komponenten für im Bau befindliche Anlagen betrafen. Infolge des Skandals mussten in mehreren Anlagen Tausende von Teilen nachgetauscht werden. Und mehrere prominente Vertreter der Nuklearindustrie wurden inhaftiert, darunter der ehemalige Präsident von KHNP. Trotz der positiven Veränderungen in der Atomaufsicht und der neuen Gesetzgebung für das öffentliche Auftragswesen ist es offensichtlich, dass die Korruption und das klientelistische Verhalten im Auftragnehmersystem in der südkoreanischen Atomindustrie noch lange nicht abgeschlossen ist. Und jetzt geht es weiter in seiner Analyse auch zu der bereits von dir erwähnten Kosten, die ja eine wichtige Komponente, auch eine wichtige Entscheidungskomponente dargestellt haben. Etwa Sequenz weiter. Auch bei der tschechischen Atomausschreibung war KHNP gerade wegen des niedrigen Preises erfolgreich. Darüber hinaus gab es bereits vor der Bekanntgabe Spekulationen, dass das Unternehmen auf Gewinne verzichten würde, wenn der Auftrag, die europäische Tür zu Projekten im Vereinigten Königreich oder in Polen öffnet. Auf einer Pressekonferenz der Regierung kündigte Ministerpräsident Fiala einen Preis von 200 Milliarden für einen beziehungsweise 400 Milliarden, wir sprechen von Kronen, für beide Blöcke an. Erst später stellte sich aufgrund einer Pressemitteilung der koreanischen KHNP heraus, dass es sich bei dem Preis um einen, Zitat, ungefähren Wert und einer, Zitat, Schätzung der tschechischen Regierung handelte. Und wer bezahlt das? Die Verbraucher werden das alles bezahlen. Nach Angaben der Koreaner wird der endgültige Preis des Vertrags nach Verhandlung mit der KHNP festgelegt, sodass der vereinbarte Endpreis noch erheblich schwanken kann. In jedem Fall müssen zu dem angekündigten Preis für die beiden Blöcke noch die Finanzierungskosten hinzugerechnet werden, was den Preis erheblich erhöhen wird. All dies hat negative Auswirkungen auf den Staatshaushalt, der CS eine zinslose Finanzierung gewährt und auf die künftigen Stromrechnungen, da niemand außer den Verbrauchern dafür alles bezahlen wird. Zumindest bis zum Jahr 2080. Es kann einige überrascht haben, dass die Entscheidung der Regierung über die Ausschreibung einschließlich der Anzahl der neuen Reaktoren bereits getroffen wurde, die Genehmigung des Entwurfs des staatlichen Energiekonzepts jedoch verschoben wurde. Das sollte normalerweise nicht der Fall sein. In der Tat war der übermäßige Ehrgeiz in Bezug auf die Kernenergie von Anfang an in die Modellierung und Entwicklung der tschechischen Energie- und Klimastrategie eingebunden. Dies ist wieder mal eine verpasste Gelegenheit, wie die tschechische Energiezukunft umzugestalten ist, wenn wir rasche Emissionssenkungen größere Energiesicherheit, Wahlfreiheit und vielleicht auch sogar weniger hochradioaktive Abfälle haben wollen. So der gesamte Text von Edward Seguins von Kalla, übersetzt von der Gabi Reitinger-Rohwer von Bio Bürgerinitiative Umweltschutz aus Budweis.
Ja, da müsste man noch kurz anhängen, dass ja, um die Information noch dazu hinzuzufügen, dass der Vollbetrieb von Dukovany 2038 erwartet ist, was ja aufgrund der Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren so gemacht haben mit den verschiedenen Bauprojekten, mehr als fraglich ist. Und im Zusammenhang mit unserem Don't-Nuke-Thema ist es einfach ein sehr langer Zeitraum, in dem man viel schneller und günstiger mit anderen Energien, wie du es gerade erwähnt hattest, Gabi, was er auch geschrieben hat, verpasste Chance auf eine andere Energiezukunft. Die Festlegung auf neue Reaktoren und die Abhängigkeiten, die dadurch geschaffen werden, mehr Uranbergbau, noch mehr Atommüll, Geldverschwendung im großen Stil, was von den Steuerzahlern finanziert werden muss.
Die Abhängigkeit. Da wäre vielleicht schlau, wenn wir jetzt Tim Judson ins Spiel nehmen. Der hat uns ja dargelegt, wie Westinghouse, also diese US-kanadische Beteiligung gibt es auch, diese US-Firma, die früher durchaus Reaktoren gebaut hat, jetzt aber nur mehr Lizenzierungen hergibt. Und warum die das tun? Es geht um eine World Leadership der Vereinigten Staaten im Atomsektor. Und ich glaube, im Artikel von Eda ist es jetzt auch schon vorgekommen, dass die USA sehr gewillt sind, auch in Europa Fuß zu fassen mit diesen Lizenzierungen. Zum Beispiel in Polen wird das angedacht. Auch die Ukraine stehen auf dem sozusagen Speiseplan von Westinghouse. Wir spielen euch jetzt ein Stück O-Ton von Tim Judson bei der Nuclear Energy Konferenz ein, wo er das ziemlich ausführlich erläutert.
The U.S. has decided, has made a political decision, and this is both the Biden administration and the sentiments in the federal rest of the federal government, that the U.S. wants to essentially assume leadership of nuclear energy worldwide, in you know, in some fashion to restore its status from 40 years ago. The U.S. sees itself, you know, the U.S. wants to preserve its role as a global leader in energy exports. So right now, we are obviously the largest oil and gas producer in the world, but we're in a we're you know with the U.S.'s commitments to climate action, that's not consistent. We're not in a position to be an exporter of renewable energy. Our domestic renewable energy industries rely on imports from other countries, and we're only now beginning to produce some more manufacturing capacity. But that would basically be to supply the U.S. domestic market. So we're not in a position to be a renewable energy exporter. So that leaves the U.S. with limited options for what we can actually provide the rest of the world in terms of energy infrastructure. The U.S. also is very much locked into a notion of competition with Russia and China. And this is sort of where the U.S. is very concerned. U.S. policymakers are very concerned about seeing Russia, and you know, and they have a perception that China is very involved in nuclear exports. And the reality that it's really Russia that's doing this is sort of escapes them. But they also see a value for the U.S. in essentially creating alliances of dependency with other countries. And this is also, I think, and this has become sort of a mantra among policymakers in the U.S. as to why they should, in particular, pursue nuclear energy exports. And you see this quote from a letter from energy experts sort of international experts to the U.S. Congress, repeated a lot lately, with this emphasis on essentially creating 100-year relationships of dependency that will give the U.S. advantages in terms of diplomacy and leveraging other types of agreements. There are some significant obstacles to nuclear energy exports, in addition to what I mentioned before about the restrictions on available financing. There's a shortage of commercially available reactor designs from the U.S. One of the things that I might have mentioned before is that for EXIM to provide finance for reactor projects, the reactor has to be an approved design by the U.S. nuclear agency, the NRC. The AP1000 is the only reactor that has been built in the last 20 years that has an NRC design approval. None of the other small modular reactors or other new reactor designs have been approved by the NRC. So AP1000 is really the only thing the U.S. has going for it in the exports. U.S. projects depend on subsidies and buyer self-finance. So because of the restrictions on the available financing from EXIM and other, you know, U.S. government entities, it really will depend on the countries that import U.S. reactors to be able to finance those themselves. And that's, I think, a reality that you see in various statements from Westinghouse as well. Domestically, our construction of nuclear reactors in the U.S. has always depended upon extraordinary policies and government support, both through direct subsidies and through putting all of the risk of the reactor construction on consumers. There's also a lack of industrial capacity for providing nuclear reactors. In terms of manufacturing capacity and whatnot, there just isn't a supply chain for the AP1000 or other U.S. reactors to be built. And so what you see in a number of the deals that the U.S. and Westinghouse are negotiating is they're assembling teams of local manufacturers in the countries, and I think that also poses a significant risk to those projects. So lastly, regarding the Korea Hydro and Nuclear Power and Westinghouse dispute over the intellectual property of the design. So this is just sort of a rundown of the significant events that happened. Westinghouse sued KHNP in 2022, seeking to enforce the Civil Nuclear Cooperation Agreement and Part 810 Agreement, asserting essentially that KHNP's reactor design is based on Westinghouse-owned technology. And so the lawsuit was based on that. The court rejected that argument, saying that Westinghouse doesn't have the authority to enforce a U.S. treaty. Only the U.S. government can do that. But Westinghouse has appealed that decision, and so it's still going through the courts. One of the requirements of the Part 810, or the U.S.-Korea Cooperation Agreement, is that KHNP still has to provide a report to the U.S. government when it plans to export a nuclear reactor. And so it submitted a report to the U.S. Department of Energy last year, but the U.S. Department of Energy rejected that notification and said that it was not sufficient because it needed to be submitted by a U.S. company, namely Westinghouse. And so Westinghouse has refused to provide that notification on behalf of KHNP to the U.S. government. So there's potentially a diplomatic dispute between the U.S. and KHNP over this, which could result in significant fines of up to $124,000 a day. So significant risk. And there's also an arbitration process happening in the Republic of Korea regarding this. There's no resolution expected for that by the end of next year. And this is just some additional background information on the dispute, which, you know, you can look through in the slides later. So.
Soweit Tim Judson, der Direktor der Organisation Nuclear Information and Resource Service aus den USA. Was ihr hier hört, das ist Don't Nuke the Climate, der Podcast im freien Radio Freistadt und auf allen gängigen Plattformen verfügbar.
Also in dem Zusammenhang könnte man ja auch noch sagen, dass die Tschechen und ja auch die Bulgaren sich dazu entschieden haben, halt eben nicht auf Rosatom im Zusammenhang mit den Abhängigkeiten und mit der, im Wesentlichen sind es ja technische Abhängigkeiten, aber halt auch aus geopolitischen Gründen sich halt Rosatom und die Chinesen außen vor gehalten haben, aber man geht ja trotzdem halt eben diese Global Dominance dann eben halt mit einer anderen westlichen Konstruktion.
Das hat ja Tim Schatz auch ganz gut ausgeführt, dass die USA natürlich hier in scharfer Konkurrenz zu Russland und zu China sich begeben. Und
ja, ich weiß nicht genau, ob das in seinem Statement da auch so kompakt drin ist.
Genau, er hat das, er hat ja das ganz gut so ausgeführt und hat gesagt, ein guter Atomdeal ist 100 Jahre gute Beziehungen.
Ja.
Weil die Abhängigkeit eben
ja.
dieses elementare geopolitische Instrument ist.
Ja.
Warum, fragt man sich natürlich auch, warum will Westinghouse gar nicht mehr Reaktoren bauen, sondern nur noch Lizenzen vergeben? Das hat Tom Clemens ganz gut in einer Geschichte, in einem geschichtlichen Abriss dargestellt. Und das ist natürlich auch etwas ernüchternd, wenn jemand Lizenzen verkaufen will für ein Modell, aber es selber nicht geschafft hat, auch nur annähernd die heimische Atomindustrie mit funktionierenden Reaktoren zu versorgen.
Good afternoon, everyone. My name is Tom Clements. I formerly worked for Friends of the Earth United States when we entered into a legal intervention against the AP1000, the Westinghouse AP1000 project in the state of South Carolina, which I will talk about. But just so it's clear, Plant Vogtle in Georgia is right across from Savannah River site, which is the big 1,000 square kilometer nuclear weapons facility where they made plutonium. And I will have another map, but I live in Columbia, South Carolina. The one project, Summer, was right there north, and Vogtle in Georgia was right there across from the nuclear bomb plant. Not by mistake. It was because there's nobody on the other side to protest the nuclear reactors. Okay, here's really all you need to know. The VC Summer project in the state of South Carolina, two units of the Westinghouse AP1000 reactor was a total failure. The project was licensed by the state government, the regulator, in 2009. It got a license from the U.S. Nuclear Regulatory Commission in 2012 after many cost increases, endless schedule delays. The project was terminated in 2017 after $9 billion was wasted on construction. And you must add on to that about $2 billion on interest cost. So it was really $9 billion was wasted. Now, the Vogtle project across the river, it also was licensed by the state regulator in 2009, also by the NRC, Nuclear Regulatory Commission, in 2012. It was supposed to start operation in 2016 for the first Unit 3, Unit 4, 2017. $14.5 billion was an early cost estimate. It has ended up now, as of a month ago, over $36 billion for the two reactors. It's the world's one of the world's most expensive nuclear power facilities, now with four reactors. So there's Unit 4, Unit 3, it was operating. And this date, February, Unit 4 had not started. It started a little over a month ago. So they did start the reactors. Here, there's unit 1 from the 1980s. All the spent fuel is still there. Unit 3 and Unit 4, the mechanical cooling towers. I have a pilot that we would fly over the project about once every month. So these are sitting. They've been sitting in the weather for 7 years now. The project is totally abandoned, totally abandoned. Tim Judson mentioned components being shipped to Ukraine, and I think it's stuff out of these storage buildings. It's really unclear what they and how are they going to transport it. I have no idea. So it took the U.S. Department of Energy until 2023 to admit what happened. And we knew the problems from the beginning, from 2009. So I'll just point out, they didn't have a proper project schedule. There was an extreme shortage of experienced labor. And there may have been up to 5,000 or more people working on the Vogtle site. So when I look at a country the size of Czech Republic or Bulgaria, the United States could not provide enough experienced labor. Where will the experienced labor come from if Westinghouse AP1000 is being built in 3, 4, 5 countries? I don't understand that. And it was only 2 projects in the U.S. I'll talk more about the failure of supply chains, which relates the companies were not nuclear certified. I'll talk more about it. One thing to the Westinghouse advantage or U.S. Department of Energy, they started in the U.S. when the design was incomplete. Major mistake. But now the design is probably mostly finished. I still see design changes in the U.S. Nuclear Regulatory Commission website, but they went through 19 design changes. There was a lack of coordination between the construction consortium, which was Westinghouse, and the construction companies, and in this case, the owners were private electric companies. It wasn't some other part of the government. And there were construction problems all along the way. And I'll talk about this also. Endless deceptions and lies to the regulators, the public, about schedule delays, cost overruns, and rate impacts. From day one, the companies lied to the regulators in the state of Georgia, in the state of South Carolina. And one of my last slides, people went to prison because of this. And I see the same thing being replayed here. They're not telling the truth.
Soweit Tom Clements, der Direktor einer Nichtregierungsorganisation in South Carolina, den USA, Savannah Riverside Watch. Bei seinen Ausführungen bei der Nuclear Energy Conference 2024 in Prag.
Das ist einfach der Versuch, sich sozusagen aus der Verantwortung zu stehlen, ja auch nicht nur im technischen, sondern halt auch im finanziellen Zusammenhang. Deshalb, und das hatte Tim Judson ja auch gut erwähnt, finde ich, dass es einfach von Westinghouse die Buyer-Self-Finance-Struktur gibt. Also die ganzen Risiken werden halt sozusagen auf den Käufer des gesamten Systems abgewälzt, um halt eben Westinghouse komplett, was die Risiken angeht, außen vor zu halten.
Mhm. Genau.
Ja, und man hat bei Westinghouse in dem Zusammenhang im Wesentlichen dann auf die Versorgung mit sogenannten nuklearen Brennstoff, sprich Brennelemente und diese Themen mehr darauf konzentriert.
Ja, es ist ja auch viel brauchbarer für Stichwort Abhängigkeit. Das ja. Ist ja, also wenn du diese Modelle weltweit dann stehen hast und man muss, und das sieht man ja jetzt in Europa, mit Rosatom, mit Frankreich, mit ja auch Frankreich, aber vor allem Osteuropa, diese Abhängigkeit von russischem Brennstoff, der uns wieder immer wieder erstaunt, wie egal dann Sanktionen plötzlich sind, wenn es darum geht, Atomkraftwerke in Bulgarien, in Tschechien, in Ungarn doch noch ein Stück weit weiter versorgen zu können. Westinghouse ist ja, ich glaube, wir haben das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, dass Westinghouse ja auch der Erzeuger für angeblich funktionierenden neuen Brennstoff, für neue Brennstäbe in Temelin in Erwägung gezogen wird. Und das nicht zum ersten Mal, sondern das hat sie auch schon in den 2000er Jahren bereits gegeben. Ein leider kläglich gescheiterter Versuch, den russischen Brennstoff durch amerikanischen zu ersetzen. Man musste zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass sich diese Brennstäbe verbogen haben, dass einfach die Technologie nicht zusammengepasst hat. Die russische Bauart des Kraftwerks Temelin und der neu eingeführte Brennstoff von Westinghouse. Und man musste eben eingestehen, wieder auf Tvel, auf russischen Brennstoff zurückzugreifen. Jetzt wird es nochmal versucht. Jetzt glauben sie, dass sie es besser machen. Aber wir werden sehen, die Realität, und auch das ist ein Typikum für die Atomindustrie, die Realität holt einen dann immer wieder ordentlich runter von den großen Träumen.
Ja, der Versuch, den du gerade angesprochen hast, das hatten wir ja in der vorletzten Ausgabe dieses Podcasts, findet in Lingen statt mit Framatome und zusammen mit dem sogenannten, hoffentlich nicht funktionierenden Joint Venture mit Rosatom, um halt eben diese Brennelemente herzustellen. Ja. Ja, und dann würden wir gerne zum Abschluss dieses Podcasts nochmal darauf hinweisen, auf die Nuclear Energy Conference 2024, die ja am 19.06. in Prag stattgefunden hat, dass jetzt alle Präsentationen und eine Bildergalerie online sind, wo halt einfach unglaublich detailliertere Informationen noch zu bekommen sind von Yves Marinac aus Frankreich und den beiden Kollegen aus den USA und zusätzlich von dem Kollegen Jian Long Li aus Korea und einige andere Kollegen aus der Tschechischen Republik. Also wer da noch gerne einen tieferen Einblick bekommen möchte, sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, vielleicht ist noch dazu zu sagen, dass es diese Webseite, die Nuclear, also man gibt am besten ein NEC 2024 und dann kommt das sofort, weil der Rest ist dann auf Tschechisch und ich würde mir jetzt die Zunge brechen, wenn ich das. jadernaenergetika.eu geht's weiter, aber ja. Mit 2024, NEC 2024 kommt man eigentlich ganz gut hin. Sämtliche Vorträge sind auch mit Übersetzung verfügbar. Also das meiste war ja auf Englisch, wird auf Deutsch übersetzt und auch auf Tschechisch sowieso. Und erstmals bei der Nuclear Energy Konferenz wurde ein neues Setting mit eingebaut, das ich sehr spannend gefunden habe. Es wurden nämlich politische Vertreterinnen und Vertreter eingeladen, die auch noch ihre Vorträge halten konnten, ihre Appelle richten konnten. Unter anderem war auch Herr Spidler dabei, ein ehemaliger Ministerpräsident in Tschechien, ein ehemaliger EU-Kommissar. Und mir hat es gut gefallen, dass er sich durchaus kritisch der Atomkraft gegenüber geäußert hat. Also sehr nüchtern, sehr das wiegt, das hat's und es wird schon noch ein Rechterl gehen, aber er würde nicht auf Atomkraft setzen. Ja, schaut euch das an, wenn ihr interessiert seid. Risiken des tschechischen Reaktordeals des Jahrhunderts war der Titel der Nuclear Energy Konferenz 2024. Wenn ihr an uns noch irgendwelche Fragen habt, oder Anregungen oder irgendwelches Feedback geben wollt, dann könnt ihr das tun unter der E-Mail-Adresse mga, das steht für Mütter gegen Atomgehör, also mga.frf, das steht dann für Freies Radio Freistadt. Und das ist unsere Homepage, von der ausgehend unser Podcast gesendet wird, also mga.frf@gmail.com. Da könnt ihr uns Rückmeldungen geben. Wir freuen uns über jede einzelne. Wie gesagt, Homebase ist Freie Radio Freistadt. Dankenswerterweise stellen die uns diesen Raum zur Verfügung, jeden vierten Dienstag im Monat um 15 Uhr. Und ein richtiger Podcast kommt natürlich auch auf allerhand Plattformen vor. So zum Beispiel auf Apple Podcast, Audible und natürlich auf Spotify. Einfach suchen nach Don't Nuke the Climate, der Podcast. Dann seid ihr schon dort. Don't Nuke the Climate, unser übergeordnetes Ziel. Denn darum geht's. Ja, ich glaube, wir können uns jetzt verabschieden. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Und mit mir im virtuellen Studio, wie es so schön heißt.
Günter Herrmeier aus dem Wendland. Im Wesentlichen mit genau dem, ja, der internationalen Kampagne Don't Nuke the Climate beschäftigt. einen nicht zu heißen Sommer. Tschüss.
Habt eine schöne Zeit. Ciao.